Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wie diese neue Erfahrung auch die Kirchen verändert, ist noch gar nicht abzusehen. An meinungsstarken Bilanzen fehlt es dennoch schon jetzt nicht. Die Kirchen hätten versagt, sagte die frühere Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht, vergangene Woche in einem Zeitungsinterview. Zitat: Die Kirche hat in dieser Zeit hunderttausende Menschen allein gelassen. Kranke, einsame, alte, Sterbende. Zitat Ende. Der Soziologe Hartmut Rosa äußerte sich auch kritisch, aber in anderer Hinsicht. Er sagte vergangene Woche in dieser Sendung:
Es ist in der Tat ein bisschen bedauerlich, dass man relativ wenig von Kirchen oder von religiösen Vertretern kommt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Das ist meine Wahrnehmung, weil ich in letzter Zeit häufig in kirchlichen oder auch theologischen Kreisen eingeladen war und auch in die Diskussion trat. Und ich habe mich oft gewundert, wo eigentlich diese Mutlosigkeit herkommt, dass da so ein bisschen das Gefühl steht, die Gesellschaft will uns nicht hören. Ich glaube schon, dass es jetzt auch eine Zeit wäre, in der Gesellschaft eine religiöse Stimme hören will.
Nicht systemrelevant war ein FAZ-Kommentar auch noch überschrieben. Also ideenlos, mutlos, überflüssig, das sind starke Worte. Ich bin nun am Telefon verbunden mit Thomas Hirsch-Hüffel. Er ist evangelischer Theologe. Viele Jahre hat er das Gottesdienstinstitut der Evangelischen Kirche geleitet. Außerdem ist er publizistisch tätig und er ist Fotograf. Guten Morgen, Herr Hirsch-Hüffel.
Ja, guten Morgen.
Wenn Sie Ihre Kamera scharf stellen, was haben Sie in den vergangenen Wochen von den Kirchen gesehen?
Ich habe eine wunderbare heilige Anarchie gesehen. Also, dass Leute sich einfach rausgenommen haben, Dinge zu tun, die sie vielleicht schon lange tun wollten. An Gartenzäunen mit der Quetsche stehen, den Leuten auf Verlangen Lieder zuzusingen, sie zu segnen, während sie auf dem Vorgarten stehen. Dass sie den Leuten Päckchen packen, dass sie vor der Tür sich was einfallen lassen, dass sie Leute anrufen, auch Sterbende. Von daher kann ich das nicht so ganz teilen, dass man sagt, die haben auf breiter Linie die Sterbenden und die Leute verlassen. Das finde ich nicht fair. Hartmut Rosa ist ja differenzierter, das ist was anderes. Aber dass man die Leute allein gelassen hat, das kann ich in den Gemeinden nicht bestätigen. Das ist die Chance der Gemeinden vor Ort gewesen, dass sie relativ gut ihre Leute kannten und was getan haben. Nicht alle gleichermaßen, aber in der gesamten Hilflosigkeit haben sie herumprobiert und haben sich was überlegt. Und zu Hartmut Rosa kann man sagen, das ist ein ganz anderes Thema, dass die Kirche sich im Augenblick nicht laut äußert, hängt damit zusammen, dass sie geübt hat, mit Eingeweihten, also mit Leuten zu sprechen, die schon dazugehören. Und sie hat eine theologische Sprache und eine moralische Sprache, die denen zugedacht ist. Und die kann sich im öffentlichen Diskurs noch nicht so gut bewegen. Und in diesem schon mal gar nicht. Und das macht's schwer. Und deshalb sind sie, glaube ich, vorsichtig und leise und auch kleinlaut gelegentlich. Und sie merken das auch.
Ja. Ja, Sie haben jetzt vorhin gesagt, die Kritik von Frau Lieberknecht, die sei nicht fair gewesen. Aber trotzdem ist sie ja nicht die Einzige, die das sagt. Und dahinter steckt ja vermutlich nicht alleine der Wunsch, dass die Kirchen Seelsorge leisten, sondern auch, dass sie dafür kämpfen, dass sie das tun können. Sie sagen, die Kirchen seien nicht laut gewesen. Haben Sie dieses Kämpferische nicht vermisst? Oder ist es die falsche Kategorie, kämpferisch im Zusammenhang mit Seelsorge?
Ja, wofür soll denn die Kirche im Augenblick kämpfen, dass sie sich treffen darf? Ist das die Front, an der sie kämpfen sollte? Das finde ich überhaupt nicht. Sie soll Fantasie haben. Sie ist kein Nationalstaat mehr. Sie kann keine Front bilden gegen etwas, sondern sie ist ein Sauerteig in einer Gesellschaft. Und so gebärdet sie sich jetzt teilweise auch, dass sie hier und da auftaucht, flashmobartig, und es auf diese Weise versucht, vergleichbar mit Guerilla. Also eine heilige Guerilla, die sagt, wir sind übrigens da, wir sind es aber in kleiner Form, so wie das Virus auch hier und da auftaucht und nicht mehr einen Nationalstaat darstellt, sondern überall auftaucht, so taucht auch die Kirche überall hier und da auf. Und das macht nichts her. Und wir sind immer so gewöhnt, dass das was hermacht. Und zum Beispiel das Robert-Koch-Institut ist eine klare Institution. Es hat Grenzen, es hat Verlautbarungen. Das ist so da denken Horster, die stellen was dar. Das ist nicht die Aufgabe der Kirche im Augenblick. Wofür soll sie genau kämpfen? Ich weiß es nicht.
Womit erklären Sie sich denn die Heftigkeit der Kritik? Ist das nur ein Problem der Kritikerinnen und Kritiker?
Ich glaube, es sind auch ein paar alte Rechnungen, die noch beglichen werden müssen. Die Kirche hat den Leuten in früheren Zeiten bis in die Betten hinein genau erklärt, was sie zu tun haben. Und das war einfach zum Teil ekelhaft. Und das ist es noch. Und sie tritt immer wieder auf, auch als großer Block, auf den man bauen kann. Jetzt im Moment tut sie das nicht. Ich bin eigentlich ganz froh darum, dass ihr mal die Stimme verschlägt und sie nicht jetzt großkotzig hier rumredet, sondern dass sie neue Sachen ausprobiert. Und die alten Rechnungen heißen, wir sagen jetzt mal, hallo, wo seid ihr denn? Früher wusstet ihr immer, was wir alles machen sollen und jetzt wisst ihr gar nichts mehr. Und dann denke ich, ja, vielleicht ist das Zeit für Demut und vielleicht muss sie sich beschimpfen lassen im Augenblick. Wenn was Gutes unter der Hand geschieht, meinetwegen.
Um Ostern herum gab es ja die erste Diskussion um Gottesdienste, also über die Frage, ob wieder Gottesdienste erlaubt sein sollten. Und es gab eine interessante INSA-Umfrage, bei der herauskam, dass nur 19% der Deutschen sagen, sie vermissen Gottesdienst an Ostern. Unter den konfessionell Gebundenen waren es bei den Katholiken 29%, bei den Protestanten 24%, also etwas mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung, aber eben auch nicht die Mehrheit. Was sagen Ihnen solche Zahlen?
Die Zahlen sagen mir, dass wir in eine Zeit übergehen, wo es Bekenntnisgottesdienste gibt. Also früher ging man in den Gottesdienst, weil das so war, weil man im Dorf ging und weil das auffiel, wenn man nicht ging. Und es war eine Gewohnheit. Und jetzt gibt es die Zeit, wo man hingeht, weil man dort etwas erwartet, weil die Pastorin eine nette Stimme hat, weil man Trost kriegt oder warum auch immer. Aber es sind Bekenntnisräume. Und das heißt, das ist der Erfolg einer enormen Religionsfreiheit, die nicht mehr verlangt, dass alle das ganze Dorf geht oder dass man geht. Und das ist eine natürliche, das ist keine Schrumpfung, sondern es zeigt sich die Religionsfreiheit in ihrem ganzen Ausmaß. Man kann jetzt wählen, man kann im Internet Sachen eine Heilerin anrufen und mit der reden. Das ist auch ein religiöser Ausdruck.
Zeigt sich in der Corona-Krise etwas stärker, das vorher schon da war? Also wirkt Corona wie eine Lupe oder zeigt sich auch für Sie etwas völlig Neues?
Nein, ich glaube, Corona zeigt ja auf allen Gebieten gesellschaftlich wie so ein Brennglas, was los ist. Alles, der Kontrast wird regelrecht scharf gestellt, sodass man genauer die Grenzen erkennt. Insofern zeigt sich für mich da gar nichts Neues. Und ich bin auf eine seltsame Weise unbesorgt, dass die Kirche daraus auch geläutert hervorgeht und etwas schneller kapiert, wo der Hase hinläuft, dass es so einfach imperial nicht weitergeht.
Was heißt das imperial?
Imperial heißt, dass die Kirche hat sich, also eher, würde ich sagen, die katholische als die evangelische, hat sich über die Jahrhunderte gebärdet wie ein Imperium. Und sie hat ja auch einen Vatikan, sie hat eine Regierung, sie hat einen Hofstaat. Diese Großform, die ist ja auch im Politischen in Frage. Diese Großform ist in Europa zu Ende. Der imperiale Gestus der Kirche mit festen Häusern, mit großen Gehältern und all dem, das geht zu Ende. Und es wird in eine andere Form sich überführen. Das ist ein Generationenprojekt, aber das muss man ganz klar sehen.
Und warum immer die bange Frage, sind wir noch weiterhin systemrelevant? Ist das die falsche Frage?
Alle Systeme, die im Abstieg sind, haben diese Frage. Das ist völlig normal. Und man merkt, man ist nicht so systemrelevant, wie man dachte. Und das wird auch Zeit, dass man das merkt. Und dass man Formen findet, wie es anders geht. Also die Refor-Gemeinde mit dem Einspieler, die sagen, wir machen kleine Formate, wir machen Versuch und Irrtum, wir wissen nicht, wie es geht. Und das sagen wir auch öffentlich. Wir teilen die Ungewissheit der Leute. Das wäre die neue Demut. Und ist doch auch jesusgemäß. Ich meine, auf einem wohnungslosen, Obdachlosen ein Imperium zu bauen, ist ja irgendwie auch ein bisschen seltsam.
Ja, am Ende kommt immer Jesus. Ich sage Danke an den evangelischen Theologen Thomas Hirsch-Hüffel, der sagt, die Corona-Krise ist für die Kirchen auch eine Zeit der heiligen Anarchie. Dankeschön.
Ja, bitte. Tschüss.
Tschüss.